Herzlich willkommen am heutigen Tag des Milchviehs und trotzdem fernab von der Olma. Weder Messeluft im Linsenbühl haben wir hier noch Festschmeilen. Bis heute sind wir auch ziemlich Olma-los gewesen im Kaffeehaus, aber heute ist alles anders. Heute sind wir mitten drin in der Olma und trotzdem eben eigentlich weit weg in dem Anlass, was auch ein Stück St. Gallen ist. Wir haben sogar den Chef von der Arena bei uns zu Gast, der Mann, der das berühmteste Rennen von der Ostschweiz moderiert, Säulirennen, zu jeder Sau einen Spruch parat hat, mit Leib und Seele zu diesen Tieren bei Zürich hat. Und das nicht nur zu den Sauen, sondern vor allem auch zu den Kühen. Er hat nämlich ein besonders feines Ohr für das Signal der Kühe. Das, was uns die Tiere möchten zeigen und wo wir vielleicht manchmal eben nicht immer hören. Christian Manser, danke, bist du trotz Olma Stress und Highlife noch hierher gekommen. Herzlich willkommen. Merci.
Danke vielmals.
Ja, Säulirennen, wir sind mitten in der Olma. Welche Sau ist da ja besonders super?
Hast du eine? Also zuerst vielleicht einmal Grüezi miteinander, guten Abend. Und ich finde es mega schön hier. Ich bin das erste Mal in diesem Lokal. Und wir haben heute so viele Leute an der Olma. Wir haben einen riesen Hype im Moment. Ist super, wie es läuft. Und für mich super schön, dass man mal doch ein bisschen in einem kleinen, geordneten Kreis einfach ein bisschen über das schwätzt, was man so erlebt. Und wir haben natürlich heuer schon vom ersten Tag an festgestellt, dass wir generell ein sehr ausgeglichenes Feld der Sauen haben. Also wir hatten noch nicht gerade so schnelle Sauen gehabt, wo man auch sagen kann, es ist eh einzig, wo im Moment abfällt. Das ist eben das, wo man sonst nicht haben. Es ist eh eine Sau, die langsam ist und 14 Sauen, die schnell sind. Und schon von uns, von der Rennleitung aus, können wir auch, häufig hat man gewusst, welche Aswerte vorne sind. Dieses Jahr sind auch mehr jeden Tag wieder selber gefordert. Wir wissen schon, welche 2, 3 es könnte vorne sein, aber es gibt im Moment eine Art 14 Spitzensauen und eine etwas langsam. Und das ist die Athene. Eben, ist vielleicht ein bisschen von Griechenland auch ein bisschen
abgefärbt.
Die ist jetzt massiv hinten drin. Also die hat eigentlich schon ziemlich früh Bankrott geklagt, kann man sagen.
Also auf die soll ich nicht wetten, aber bei den anderen ist es also schwierig, um einen Tipp zu bekommen.
Ja, bei den anderen ist alles möglich.
Und sonst, eine Lieblingssäule hast du aber auch?
Ja, die Lieblingssau sind vielleicht 2. Das eine sind Specki. Schön, eine rundliche Sau, eine gemögige Sau mit einem ganz gemögigen Mutterinstinkt, den sie so ein hat. Ist so ein ganz, sie ist nicht träge, aber sie ist einfach gemütlich. Und dann haben wir eine ganz süße Sau im Lager, im Rennlager bei uns. Das ist die Tiramisau. Sie ist auch eine, die viel Freude macht.
Wie können wir dich auf die nehmen?
Ja, da geht es sicher so. Passende Namen, wenn ich ja durch irgendwie am Ort einen schönen, gemögigen Namen höre, dann tun wir den einmal schön aufschreiben und dann schauen wir, dass wir so alle auch wieder die Sau ein bisschen passend taufen können.
Auch zum jeweiligen Gastkanton, oder? Dann auch ein bisschen anpassen.
Genau, da tun wir auch schauen, dass die Gastkantone auch vertreten sind mit Rennsau. Also Elmerblitz, Glarner Sprinter, Fridolina, eben Kirschli, wo dann von der Zuger herkommt. So tun wir ein bisschen schauen, dass die da auch gewisse Bezugsmöglichkeiten haben und dass die sich auch ein bisschen heimisch fühlen an der Olma.
Und Lokalmatadoren gibt es auch noch? Ja.
Lokalmatadoren.
So Ottmar, Gallus oder so?
Ja, Gallus ist natürlich, wäre auch mal ein Sauenname, aber da müsste schon eine richtige Sau sein.
Aha, oder die Viborada. Ja, was für Eigenschaften muss denn so eine Rennsau haben?
Also die Rennsauen müssen zugänglich sein. Da würde man vielleicht gar nicht denken. Also, sie müssen mit sich arbeiten lassen. Sie müssen in Kontakt haben zu Leuten. Sie dürfen auch nicht krüselig sehen. Also, wenn man das Mäntel anlädt, müssen sie da gehen haben. Und sie müssen gleich neugierig sehen, eben einen Spieltrieb haben. Und das ist ein bisschen der Mix, den man braucht. Ich bin ihnen auch zugänglich, neugierig und nicht allzu empfindlich, dort, wo sie das Mäntel anhaben.
Also, und da tut man dann in der Sommertür ein bisschen schauen, welche das könnte sein. Und
ja. Nach 2 Monaten vor der Olma wäre ich jeweils 20 Sauen zusammengezogen im Trainingslager. Und dann wäre ich die dort. Man geht auf die Sauen ein bisschen zu. Man schaut ein bisschen, welche eignet sich. Und man tut dann auch erst im letzten Moment dann die 15 Sauen für die Olma selektionieren. Und die sind dann im A-Kader und die anderen 5 bleiben halt dann daheim.
Bist du beim Selektionieren noch dabei, oder?
Nein, das ist die Sache von der Trainerin. Die macht schon 16 Jahre lang Susanne und Hans Milz. Also Susanne Milz, Frau von Hans, die haben im Thurgau einen Betrieb, Landwirtschaftsbetrieb mit vielen Sauen. Sie suchen dort auch ganz gezielt die 20 Sauen schon aussuchen. Also sie gehen in eine grosse Gruppe rein. Und die Säule, die geschwind auf Sauen zukommen, die gehen nachher gleich in den Rennsauenstall. Und dann tun sie die nachher dort Tag für Tag ein bisschen dahernehmen an die Aufgabe, tun dort mit ihnen arbeiten. Zuerst lernt man mit ihnen ein bisschen die Startbox hineingehen, dann lernt man das Mäntel anlegen, dann müssen sie über das Hindernis. Und man hat nach 1:1 die Rennbahn von der Olma daheim auf dem Betrieb nachgebaut. Also genau die gleiche Kurve drin haben und jeden Tag auch die gleiche Musik. Also die arbeiten mit dieser Musik, die wissen genau, wenn die Musik läuft.
Dann müssen wir rennen.
Dann geht die Post ab.
Aha. Was passiert eigentlich? Ich meine, die Olma ist ja nachher vorbei. Was passiert nachher mit diesen Sauen?
Das sind ja alles weibliche Tiere, die gehen auch alle wieder hin auf den Betrieb. Und dann hat es eben eine, die dann in die Zucht hineingeht und die anderen gehen den Weg, wo alle Sauen gehen. Und das ist halt das Leben von der Rennsau. Als Rennsau kommst du maximal zweimal an die Olma. Aha. Das erste Mal als Rennsau, zweimal, wenn Schweine ist, nur als Brotwurst. Also das gehört ein bisschen zum Geschäft.
Also Rennen tun sie nicht zweimal?
Nein, nein, weil die Sauen tun, die wachsen da sehr geschwind. Und die haben jetzt ein Kampfgewicht von 60 bis 70 Kilo. Und werden mit gut 100 Kilo eine Sau im Normalfall geschlachtet. Aha. Und ein Teil von denen
wird dann auch. Ja, wäre sie dann schon zu gross.
Ja, bringen wir sie noch mit Startmaschine. Und dann wird es auch langsam.
Ja, und ein bisschen träger. Ja. Jetzt sind sie noch frisch. Und,
genau,
und, ja.
Genau.
Wie ist eigentlich die Idee für den Anlass vom Säuli-Rennen? Also, ist noch speziell.
Die guten Ideen kommen meistens am Stammtisch. Das ist auch so gesehen. Also Sauzüchter sind zusammengekommen von ja, gut 16 Jahren und haben sie gesagt, wir müssen eigentlich die Ulma-Plattform ein bisschen anders können nutzen. Wir sollten die Sau ein bisschen besser können präsentieren. Und dann hat irgendjemand dann mal den Gedanken aufgeworfen, hey, Sauerrennen wäre mal nebens und das ist ja alles so im Leben, wenn du eine gute Idee hast, musst du sie nachher auch ausbaden. Das war da gleich, der Hans Milze gesagt, Sauerrennen, es geht also Hans, mach nebens. Und der Bauer, das ist ein, muss ich sagen, ein super Typ, sehr innovativer und hat dann die Sauen einmal trainiert und das war natürlich ein riesen Risiko gesehen beim ersten Mal. Ein riesen Nervosität. Ich war da noch nicht dabei gewesen, ich war erst seit 12 Jahren dabei. Und dann haben sie da, sind sie mit diesen Sauen an die Olma gekommen, haben angefangen zu probieren und das war natürlich dann eine Freude gewesen, wo man sieht, doch, irgendwie die Richtung funktioniert. Und dann haben sie jedes Jahr irgendeinen anderen Kommentator gehabt, mit die Sauen dann fangen, gut können präsentieren und den Leuten hat es gefallen. Und jedes Jahr hat man gesagt, ja, komm, wir machen jetzt das nächste wieder.
Und jetzt ist es eigentlich ein Fixpunkt im Olma-Kalender. Es gibt aber noch eine andere Sau, die ist ganz so berühmt wie die Sebe, die rennen. Das ist die Sebe, die darf beim Bundespräsidenten oder bei der Bundespräsidentin auf der Schoss sein. Das ist immer so ein Eröffnungsbild von der Olma. Wie war jetzt da ja? Ist da auch eine von denen gewesen?
Nein, die wäre jetzt gross. Nein. Also 60, 70 Kilo.
Oh ja.
Nein, die Kleinen die haben etwa 2-3 Kilo. Also das ist eine andere Gewichtskategorie. Das war Julia gesehen dieses Jahr.
Hat sie es gut gemacht?
Bedingt. Wir haben ja intensiv gearbeitet mit ihr grundsätzlich und haben sie gut vorbereitet für den grossen Auftritt. Und sie hätten mit dem ganzen Blitzlicht, Gewitter, aber nicht ganz optimal können umgehen. Einerseits hat sie extrem gequetscht. Und ich habe dann versucht, ein bisschen mehr Druck noch zu geben, als sie vielleicht ein bisschen ruhiger wird. Aber es ist dann das Gegenteil passiert. Sie hat sich dann voll gegangen aus, sie entspannt.
Aber nicht auf dem Schoss, oder?
Ja, leider dann eben schon. Und da, wo ja dann glücklicherweise die Medien als Brünzeln angeschaut haben, ist eben tatsächlich nicht brünzlig gewesen, sondern sie hat in der Hitze des Gefechts tatsächlich
ein bisschen
Verdauungsstörungen bekommen. Und ist dann einfach, ist also ein Durchfall gewesen dann. Und die Bundespräsidentin hat das Säuli schön vor sich gehabt. Das war unser Glück gewesen. Sie hat eigentlich sich auf Säuli konzentriert. Säuli hat weggeschaut. Und alle anderen haben gesehen, was für eine riesen Sauerei sie hier auf dem Kleid hat. Und sobald wir das sehen, haben wir uns sofort bewaffnet mit Tüchlein und haben die Spuren dann nicht entfernt, aber zumindest eingerieben und verwischt.
Dass man es nicht mehr so
gesehen genau, hat. Genau, optisch haben wir es sehr gut hergebracht.
Hat die Farbe vom Kleid noch dazu etwas bräuchten?
Ja, es war ein sehr saugfeiger Stoff. Gewesen. Und dann hat man das Zeug auch relativ gut können verschwinden lassen. Und sie ist ja dann direkt nach der Eröffnungsrede auf Zürich Abi. Tokio hat sie den nächsten Termin gehabt, ist also von Zürich auf Tokio geflogen. Und wie es dort dem Flügerinnen dann geschmeckt hat, habe ich bis jetzt noch nichts gehört, aber ich kann mir vorstellen, gibt vielleicht noch eine Rückmeldung, wenn sie dann wieder da ist und einmal Zeit hat, um uns noch schreiben.
Eine Gegenfrage. Wenn es Zau vielleicht nicht das optimal gemacht hat, hat die Bundespräsidentin wenigstens gut gemacht? Oder könnte man jetzt ihre Schuld zuschieben, dass sie halt Zau nicht gut gegeben hat?
Nein, sie hat sehr fürsorglich da, hat sich um das Säuli gekümmert. Sie hat auch relativ locker genommen. Also, muss ich sagen, eine sehr sympathische Person. Wir haben heute das erste Mal auch ein bisschen Zeit gehabt, um noch ein bisschen miteinander zu diskutieren im kleinen Kreis. Also es war bereits am Morgen um 8:45 im Stall gewesen, ohne andere Besucher. Es war ganz schön gewesen. Und das ist ja irgendwie alles speziell, wenn man mit so Leuten einmal schwätzen kann. Ich sage jetzt einfach normal, oder? Also bei einem Kaffee. Und sie ist ganz sympathisch übergekommen. Sie hat auch Freude und hat von Erinnerungen erzählt von früher, was sie kam mit dir. Sie hat selber auch schon Kälbli gerettet auf dem Schlachtviehmarkt und hat die zurückgekauft für den Bauer, also ihre Familie, die Tiere noch weiter können dann, betreuen. Also es war ganz interessant gewesen. Und sie hat auch da ein bisschen Malheur da mit dem Säuli. Gut, sie hat nicht das ganze Malheur mitbekommen, aber sie hat da relativ locker genommen.
Und sonst, Bundespräsident, sonst hast du auch schon andere erlebt. Wie gehen die sich so allgemein? Also jetzt nicht nur sie, eben sie ist sehr angenehm, aber auch sonst.
Eigentlich ist passiert da bei höheren Tieren genau gleich wie bei allen anderen Menschen. Also im Umgang mit Tieren wären viele Leute angenehmer, lockerer, ruhiger. Und ich habe den Eindruck, das ist auch bei denen so. Also die können ja von der Ansprache raus, von der Tonhalle, vom Stadttheater, jeweils können die Olma einen Haufen Medieninteressen und ist einmal eine riesige Gewürge und so. Und im Stall kann man mit denen relativ locker rundherum laufen und zwischen den Tieren gibt es meistens eine lockere Atmosphäre. Und ich staune manchmal auch ab dem Mut, also zum Beispiel der Bundesrat Delamurat, kann mich erinnern, der hat dort mal, wir wollen das Foto nicht mit der Sau machen, das ist ja nicht unsere Idee. Die Sau ist ja die Idee der Medien. Also ich schaue natürlich jedes Mal, dass man eine Kuh herstellen kann. Auch dieses Jahr habe ich die Bundespräsidentin zu den Kühen hergenommen. Weil ich will gerne, dass wir mal ein Foto von der Bundespräsidentin mit der Kuh haben, nicht alle mit der Sau.
Aber Medien wollen halt
Sau. Medien wollen Sau, oder? Und da haben wir beim Bundesrat oder Bundespräsident Delamurat dort mal einen Stier hergenommen. Und dann hat der Stier hat ihn gerade selber gehabt am Nasenring. Und dann haben wir selber gestaunet ab dem Mut. Also, das ist nicht zu unterschätzen, so ein Stier. Und hat den da voll Überzeugung gepackt. Also,
wie schwer ist so ein Stier, den er da gepackt hat?
Ja, der ist ein kleiner gewesen als dieses Jahr, etwa 1100 Kilo. Und, aber doch sehr mutig. Also.
Ja. Wenn wir jetzt über das Tierner schwätzen, wir reden nachher natürlich noch über Kühe, aber was macht eigentlich die Sau so spannend?
Also die Sau, wenn man die Sau ein bisschen zuschaut, sind sehr neugierig und sind einen unheimlichen Bewegungsdrang auch. Da stellt man ja fest, wenn die Sau irgendwann auch anfangen zu wühlen und so, die gehen sie überall ein bisschen suchen und ein bisschen rumnodern. Und das klappt bei den Sauen. Die Sauen sind ein bisschen spielerisch, die tun zwischendrin macht wieder mal einen Überschlag oder sie sind auch gelehrig. Also mit den Sauen, ich denke eben, dass Sauerinnen, was man hier in 2 Monaten herbringt, mit denen, das ist für mich jedes Mal wieder, muss ich sagen, heim mal heiss, wie sie das gemacht haben. Ist auch ein Tier, das ja, ist gelehrig, interessiert, ist hat eine Lebensfreude in sich. Ich sage jetzt mal, eine Sau ist für mich noch ein bisschen lebensfreudiger als eine Kuh, wenn man es jetzt so ein bisschen anschaut. Eine Kuh ist eher ein bisschen träge, eine Sau ist ziemlich agil.
Mhm. Wie ist das mit den Vorurteilen? Ich meine, Sauen tun viele Leute, die eben vielleicht nicht so Ahnung haben von Landwirtschaft, gleichsetzen mit einerseits stinkt, andererseits vielleicht auch, eben ist nicht ein Saustall dreckig. Was entgegnest du diesen Vorurteilen?
Also, die Sau stinkt nicht. Stinken tut der Kot, oder? Und wenn man beim Gäsenstall oder beim Köngelstall oder wenn man das Katzenkistchen nicht rausputzt, dann stinkt auch eine Katze, oder? Aber das hängt ein bisschen mit Haltungsbedingungen zusammen. Und insofern muss man da natürlich schon entkräften, oder? Aber es ist ja so, dass die Sau das Futter weniger gut verwertet als eine Kuh. Das heisst vor allem, der Eiweißanteil im Futter kann die Sau nicht so gut verdauen und Eiweiß, wo Hörner rauskommt, unverdaut ist Ammoniak und das ist ja das, was man auch schmeckt. Also Saubschütte schmeckt auch mehr, wenn man beschüttet. Die in der Landwirtschaftszone daheim sind, stellen da fest, ob Kuhbeschütte oder Saubschütte, das ist ein Unterschied. Saubschütte ist ziemlich intensiv, wenn man Wüstdossen hat, ist das etwas anders. Und darum ist vielleicht auch ein Saustall geschwinder eine Geruchsbelastung als ein Kuhstall.
Aber könnte auch eben von dem kommen, dass eben auch wahrscheinlich zurecht, viele Kraftwörter immer mit Sau kombiniert werden.
Gut, Sauen tun sich saulen, oder? Sauen gehen, wenn sie am Ort die Möglichkeit haben, zu ein bisschen saulen und baden, tun sie sich da verschmieren und dreckig machen. Aber natürlich als im Sinn von Körperpflege. Und darum haben wir vielleicht manchmal den Eindruck, es sei ein bisschen Sauerei.
Jetzt noch zu der Olma als Mess, bevor wir eben zu den Kühen kommen, ist ja eine Landwirtschaftsausstellung, aber trotzdem, wenn jetzt viele Leute, die Olma gehen, die gehen vielleicht die Wäschmaschinen anschauen und nachher gehen sie vielleicht noch etwas trinken oder auch zu viel trinken. Stellst du wirklich fest, dass sich auch einfach so der 0815-Bürger, Bürgerin von der Stadt eben für die Tiere interessiert und fragt und macht und tut? Also, hast du das Gefühl, die Leute sind interessiert an dem noch?
Also ich sage auch wieder, wir machen die Geschichte von der Olma kennen. Wir haben jetzt die 70. Olma. Die Olma ist ja entstanden, oder man hat die ins Leben gerufen 1943. Und da war Krieg gewesen. Und es hat auch so gesagt, trotz dem Krieg hat man die Olma gemacht. Richtig ist eigentlich, genau wegen dem Krieg hat man die Olma ins Leben gerufen. Weil man hier hat versucht hat, den Bauern vor allem aufzuzeigen, wie können wir noch mehr produzieren. Man hat vor allem auch den Konsumentinnen und Konsumenten hier schon zeigen, was eigentlich die Landwirtschaft in der Lage wäre zu produzieren und wie sie auch da mittragen können. Und daraus ist entstanden. Und der Gedanke von Produktion, von Verbesserung in der Zucht, von Verbesserung von der Effizienz in der ganzen Tierhaltung, in der Landwirtschaft, auch von der Verarbeitung der Produkte, der Gedanke ist all noch drin. Und das ist sicher ein ganz wichtiger Mittelpunkt. Und ich bin sehr dankbar, dass Olma all wieder uns die Fläche der Landwirtschaft zur Verfügung gestellt, die grosse Plattform, wo wir uns sagen können. Und stelle dir mal eine Olma vor mit Waschmaschine und Kaffeemaschine. Ich sage mal, dann haben wir eine Zyspe oder eine Mauba, dann haben wir natürlich das Herz und den Grundgedanken von der Olma nur mit ihnen. Und wenn man auch sieht, wie viele Leute also mit Freude in den Stall reinlaufen, dass ich poppte. Das ist also meine Beobachtung, 90% der Leute laufen irgendwie durch den Stall durch. Wir haben sehr viele Ausstellerinnen und Aussteller, die morgen können, die können alle durch den Stall durch, schauen noch geschwind, wie es läuft, und dann gehen sie erst an den Stand. Am Abend können sie durch den Stall, schauen die Tiere wieder an, gehen wieder hin. Also Tiere, die geben auch Kraft denen, die da oben arbeiten, und gehört ganz sicher fest dazu.
Also eben Tiere, die sind immer noch omnipräsent, auch wenn vieles andere dazugekommen ist jetzt in den Jahren, findest du?
Absolut. Aha.
Wie bist eigentlich du zur Olma gekommen? Also, du hast ja gesagt im Vorgespräch mal, eben, du hast das Olma-Fieber. Wie ist eigentlich bei dir da, ja, wie hat das angefangen? Als kleiner Bub schon, oder?
Leider bin ich bis ins hohe Alter von 14 Jahren nie der Olma gesehen. Wir haben daheim gebaut und im Herbst hat man den Gedanken Olma uns ziemlich fest aus dem Kopf rausgedrängt. Also wir hatten daheim ein bisschen Obst, wir hatten Fechschau, wir haben keine Zeit gehabt, um an die Olma zu gehen. Obwohl wir relativ nahe daheim gewesen wären. Und ich bin der Erste, als ich im Gymnasium gesehen bin, zu gossen, habe ich mal die Türe, oder habe mich dann dort aktiv beworben, um Gäse verkaufen zu können. Aktie und Ziege ist vielleicht der ein oder andere Begriff. Dann bin ich dann zuerst mal ins Gelände vom Jahrmarkt, in so einen Stand her. Und dann hat man dann doch auch mal die ersten Annäherungsversuche gemacht, dort in die Halle 7 rein, noch im jugendlichen Alter. Und hat dann geschwind auch mal ein bisschen entdeckt, dass eigentlich da noch einiges neben abgeht. Und so sind wir dann auf den Geschmack gekommen. Und dann habe ich dann den Virus, so jetzt mal sagen, im zweiten Jahr, wo ich allein mit Kollegen dort am Stand Aktien und Ziegen arbeiten, da ist dann der Virus ziemlich massiv eingefahren. Und seitdem habe ich kein Jahr mehr ausgelassen, als ich nicht an der Olma gesehen bin.
Also ist der Alkohol eingefahren oder sind die eingefahren?
Ist die Atmosphäre eingefahren? Das gehört ja alles dazu. Also die Olma spricht so viel Sinn an. Das ist das, was wir auch bewusst und alle wieder machen. Also man sieht einen Haufen Sachen, man hört einen Haufen Sachen, man schmeckt einen Haufen Sachen, man hat es auf der Zunge. Also riechen, schmecken oder alles miteinander. Man kann einen Haufen Sachen angreifen und alles der Mix miteinander macht es sehr wahrscheinlich aus. Und ich sage, manchmal schmeckst du einen Gässbock an der Olma, manchmal schmeckt man auch eine Sau, manchmal schmeckt man eine Kuh, manchmal hast du auch Spuren von der Kühe an der Hose. Ich habe gerade vorne festgestellt, aber Gott sei Dank sind wir ja da nicht im Fernsehen, sondern noch tun wir uns da noch akustisch ein bisschen äussern. Ich habe Spuren zwischen ihnen an der Hose von Kuhdreck und so. Die Olma bietet sehr viel.
So sinnlich habe ich sie, glaube ich, noch nie erlebt wie heute Abend, obwohl wir gerne nicht dort sind. Du hast vorhin gesagt, im Landwirtschaftsbetrieb bist du aufgewachsen in einer Bauernfamilie, aber du tust heute selber nicht mehr bauen.
Nein, ja, das ist richtig. Also wir sind auf einem kleinen Pachtbetrieb aufgewachsen. Wir haben 11 Hektare bewirtschaftet, das zählt heute schon zu einem ziemlich kleinen Betrieb. Wir haben dort etwa 15 braune Kühe gehabt, Hochstamm-Obstbau haben wir gehabt, also Mostobst haben wir gelesen, jeweils von Hand natürlich noch. Relativ schlecht eingerichtet gesehen, also relativ arbeitsaufwendig, der ganze Betrieb. Und ja, das ist so ein bisschen dort, wo ich aufgewachsen bin, ein bisschen mein Umfeld. Mittlerweile ist der Betrieb, wo ich aufgewachsen bin, verpachtet an Nachbar. Wir sind noch dort daheim mit der Familie. Wir haben das Glück, dass wir das Haus können mieten konnten. Und sind dort noch daheim, wo ich aufgewachsen bin. Das ist Zandwil bei Gossau. Und für uns eine glückliche Situation. Ich sage auch viel, es wäre besser, wenn ich nicht auch noch Kühe habe oder Tiere habe, weil ich bin relativ viel unterwegs. Und am Schluss müsste gleich wieder die Familie dann schauen, dass es den Tieren auch gut geht. Dass ich könnte jetzt im Moment nicht mit gutem Gewissen auch noch Tiere haben. Weil ich habe mich ja dann entschieden, als ich gesehen habe, dass der Betrieb jetzt einfach zu klein ist und die Zukunft von dem Betrieb nicht unbedingt so rosig ist. Und ich muss sagen, ich entscheide mich eher entscheiden, um weiter in die Schule zu gehen. Bleibt zwar der Landwirtschaft treu, aber habe dann die Landwirtschaft studiert an der ETH und habe natürlich jetzt auf eine andere Art Möglichkeit, um mich in der Landwirtschaft mit dir zu betätigen.
Jetzt gibst du vor allem Kurs, oder? Den Bauern?
Ich gebe, unterrichte im Bereich Rindviehhaltung. Ich habe dort Schüler vom ersten Lehrjahr, je nachdem bis zur Stufe Meisterbauer. Dort unterrichte, das ist ein Teil. Und ein Teil ist Beratung, wo dann auch die Weiterbildung dazugehört, wo ich viele Bauern in Kurs habe, wo ich auch Beratungen mache auf den Betrieb. Also, bei Bauern, die mich aufbieten, um bei ihnen mal vorbeikommen, um mal ein bisschen zu schauen, wie die Situation ist, wenn man allenfalls optimieren könnte. Das sind heute so meine Hauptbereichstätigkeiten.
Da kommen wir dann eben das Q-Signal rein. Jetzt haben wir vorhin auch noch etwas aufgeschnappt. Zu Gossau, daheim aufgewachsen. Du tönst aber wie ein waschechter Innenrötler. Wie kommt das?
Ich bin relativ abgelegen aufgewachsen. Also Gossau ist ja sehr gross, oder? Und nein, meine Eltern sind beide von Appenzell. Und dann haben wir daheim haben wir die Appenzeller natürlich. Und ich bin dann eigentlich zweisprachig aufgewachsen. Ich habe dann in der Schule St. Galleret. Und irgendwann habe ich mir mal so, ich habe im zweiten, dritten Oberstufe, habe ich mich mal gefragt, was soll da eigentlich daheim? Du hast Appenzeller, ausser du hast St. Galleret. Was willst du denn? Und
dann hast du gefunden, Appenzeller ist schöner.
Dann musste ich sagen, ja, selbst sowieso. Aha. Das war vorhin schon klar, aber man will sich ja auch irgendwann im Umfeld anpassen. Also wenn du sagst, so in die Schweiz und zu Gossau aufgewachsen hast, ja, das ist ein komischer Typ, ein schöner Exot oder was soll das. Aber ich bin aufgewachsen in einem sehr traditionellen Umfeld. Also, das heisst, wir sind Senisch an die Schau gefahren, also mit den Schöllenkühen, mit den Zauern. Ich habe gejodelt, ich habe heute noch jodeln. Ich bin so viele Festenklausen, viele Jahre, also ich bin relativ traditionell auch noch. Und ich musste sagen, zu all dem passt St. Galler überhaupt nicht. Und dann habe ich mich so praktisch von einem Tag auf den anderen gesagt, so, jetzt verdrängen wir hier den komischen zweiten Dialekt und uns konzentrieren nur noch auf ihn. Und ich tue den nicht bewusst
abzuhalten.
Ist einfach mein Dialekt, der zu mir passt.
Teil zu deiner Kultur, einfach zu deinem Leben, zu deinen Interessen. Aber genau. Könntest du noch St. Galler und das würde nicht künstlich tönen? Oder würdest du dann eben ein bisschen nachgeäfft tönen?
Ja, jetzt muss ich die Stimme sowieso ein bisschen schonen und dann ist der St. Galler-Dialekt gar nicht gut
dann für die Stimme. Dann tut es doppelt weh.
Genau, dann kommt es gar nicht gut, ja. ich habe das verdrängt aus dem Wortschatz.
Jetzt gehen wir wieder zurück zu den Tieren. Du hast nicht nur Sauen, die du dir damit beschaffen deine Leidenschaft, hast du mir gesagt, sind eigentlich Kühe. Warum hast du Kühe noch lieber als Sauen?
Kühe, zu den Kühen kann man ein ganz anderes Verhältnis aufbauen als zu einer Sau. Also Kühe bleiben hoffentlich lange auf dem Betrieb. Eine Kuh wird grundsätzlich älter als eine Sau. Mit der Sau habe ich generell weniger Kontakt. Also eine Sau tut man futtern, morgen und abend. Die fressen relativ geschwind. Wenn sie gesund sind, wenn alles gut ist, kann man nachher sagen, sie wieder weitergehen. Man hat ein bisschen weniger intensiven Kontakt zu einer Sau. Mastsau sowieso. Die wäre nur 6 Monate alt. Eine Muttersau die kann 3, 4, 5 Jahre alt wäre, so im besten Fall ein Kuh kann, aber geschwind auch mal 15, 16 Jahre alt wäre schon gar vielleicht noch älter. Und so mit einer Kuh schafft man viel enger zusammen. Also bei einer Kuh bist du am Melken, du hast Kontakt mit ihr beim Futtern, du lässt sie aus, du lässt sie wieder ein, du bist viel mehr mit ihr zusammen. Viele schöne Traditionen hängen auch mit den Kühen zusammen, Brauchtum. Also ich denke, überall wo es Treicheln hat, bei jedem Brauch, wo es irgendein Treichel dabei hat, beim Klausen oder auch bei den Treichelgruppen, da ist alles auch entstanden aufgrund von der Kühe. Also Kühe sind von dort natürlich auch ganz anders in unserer Tradition und im Brauchtum eingebettet.
Jetzt musst du am Städter ganz schnell übersetzen, Treicheln, was passiert dort?
Also Die Reichlgruppe sind die, die auch so glockenähnliche Dinge haben. Also, es gibt ja Glocken, Schöller, Reichler, Klepfen, Plumpen. Das sind alles verschiedene Typen von diesen Dinger, wenn man es anschlägt, Schöllert, oder? Ja. Und je nach Region.
Glocke ist klar, ja.
Genau. Je nach Region heißen die anders oder auch noch Machat, oder? Also, Glocken ist gegossen und Schöllern ist geschmiedet. Also, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten.
Jetzt sagt man dir eben. Kuhflüsterer, und das tönt natürlich jetzt wahnsinnig mystisch und ja, was heisst das, wenn man dir so sagt?
Also, ist ein Begriff, den ich nicht, den habe ich mir nicht gegeben, den gebe ich mir auch selber nicht. Das ist ja vielleicht ein Begriff, wo man einfach so ein bisschen weil, ja, man ist heute man ist Pferdeflüsterer, man ist Muniflüsterer, man ist Kuhflüsterer. Mir geht es darum, vielleicht generell, das, was ich mache, das ist, ich habe nicht eine Fähigkeit, die ein anderer nicht hat. Was ich habe, eben, wenn ich etwas mache, mache ich es mit sehr viel Leidenschaft. Und wenn ich noch spüre, dass man etwas optimieren kann, dann setze ich mich für das ein. Und ich habe eben vor 3-4 Jahren das erste Mal Kontakt gehabt mit Kuhsignal. Kuhsignal kommt von Holland aus. Und zwar haben das vor gut 12 Jahren 3 holländische Tierärzte entwickelt. Die haben miteinander studiert und sind etwa 2 Jahre in der Praxis unterwegs gewesen und haben dann gearbeitet und haben mit sich ein bisschen diskutiert miteinander und haben gesagt, unser Job, den wir machen, der macht eigentlich gar keine Freude. Wir gehen überall von Bauer zu Bauer. Überall haben wir genau die gleichen Symptome. Wir haben Kühe, die Stoffwechselstörungen haben. Wir haben Kühe mit Klauenproblemen, wir haben Kühe mit Uterentzündungen. Wir gehen überall vorbei, hier spritzen, hier Antibiotika, hier Nilauf, dort wieder spritzen Antibiotika. Wenn man den Bauern könnte helfen und ganz einfache Tipps geben in der Haltung, dann könnte man die Situation der Kühe häufig verbessern. Und sie haben die Kuhsignale entwickelt, haben angefangen bewusst auf dem zu arbeiten. Und seit 3-4 Jahren da habe ich mich auch intensiv mit dem auseinandersetzen. Wir haben von drei Jahre ist der Holländer einer von diesen 3 Tierärzten in der Schweiz gesehen, hat mal so einen Kurs durchgeführt. Und nach dem ersten Kurstag, den ich den erlebt habe, habe ich mir gesagt, das ist eigentlich wahnsinnig, was wir machen. Wir meinen es ja sehr gut mit unseren Kühen. Viele Bauern sind unheimlich mit unheimlich viel Leidenschaft und mit viel Respekt gehen sie mit diesen Kühen um. Aber sie sehen häufig aufgrund von Betriebsblindheit gar nicht, wie dass man diesen Kühen mit zum Teil ganz, ganz wenig verändern, das Leben viel, viel angenehmer machen können. Und das Ziel von Kuhsignal ist, all im Mittelpunkt steht die gesunde Kuh. Gesunde Kuh heisst, die Kuh wird alt. Eine alte Kuh ist auch betriebswirtschaftlich interessanter. Eine gesunde Kuh braucht weniger Tierarztkosten. Eine gesunde Kuh, da haben wir weniger Tierarzneimitteleinsatz. Und das steht im Mittelpunkt. Und letztendlich ist eine gesunde Kuh auch eine glückliche Kuh. Und da, wo ich alle wieder gesehen und da, wo mich extrem motiviert und wo mich unheimlich bestärkt in dem, was ich mache, ist, glückliche Kühe gehen auch glückliche Bauern. Glückliche Bauern gehen glückliche Bauernfamilien. Und ich sehe da tagtäglich, jetzt an der Ulm auch, so viele Bauern, die können, die ich mit ihnen gearbeitet habe. Gestern auch eine Bauernfamilie vom Rindtal, die sind gekommen, haben gesagt, hey, unseren Kühen geht es so gut, wir haben so Freude jeden Tag an dem neuen Stall, den wir gemacht haben miteinander. Das ist für mich eine riesen Motivation.
Ja, wenn man mit positiven Erlebnissen halt, verbunden ist. Und eben, also wenn man da halt eher die Ursachen bekämpft und nicht einfach immer das Symptom nachrennt, wenn sie etwas hat wieder. Also das heisst eben, du tust Signal halt einfach der Kuh gut zuschauen, beobachten, was für Signale senden sie aus. Kannst du jetzt vielleicht ein paar Beispiele sagen? Also ich, als ich mit dir durch den Stall gelaufen bin, habe ich schon viel gelernt, in kurzer Zeit. Also du hast zum Beispiel auf die Augen schauen. Also was für Augen hat eine Kuh, wo es gut geht und was hat sie, wenn es ihr nicht gut geht?
Also, als Beispiel bei den Augen. Die Augen sollten nicht eingefallen sein. Die Augen müssen draussen sein, wenn bei einer Kuh die Augen eingefallen sind, heisst, dass sie jetzt wenig Wasser kann. Also, das ist ein schlechtes Zeichen. Oder wenn sie Tränenfluss hat, dann kann das ein Zeichen sein für schlechte Luft, Staub in der Luft. Wenn sie Krusten hat, es gibt verschiedene Tränenkrusten, wenn es eher so ein Höllgel ist, Hellbraun, ist eher ein Zeichen von Eiweißüberschuss im Futter. Und wenn es eher in einem dunklen Bereich ist, dunkelbraun, fast schwarz, dann ist es ein Zeichen, dass sie eher zu viel Energie hat, vor allem geschwind abbaubare Energie, also geschwind abbaubare Kohlenhydrate. Für eine Kuh Monstration alle ausgewogen sein.
Also zu viel Zucker.
Genau. Zucker oder eben Getreide, wo für die Kuh ja ein Teil des Kraftfutter ist. Oder? Und die Augen sind für mich ganz, ganz wichtig. Und das Schöne ist, bei den Kühen ja alle, bei den Kühen sind sehr, sehr ehrlich. Und bei den Kühen darf man, im Gegensatz vielleicht zu den Frauen, jeden Wunsch von den Augen ablesen. Bei den Frauen kann das relativ teuer werden, aber bei den Kühen macht das absolut Sinn. Also von daher, über die Augen kann man bei den Kühen recht viel rausnehmen schon.
Du hast noch gesagt, wenn weisse rundherum, das ist gar nicht so gut.
Weiss. Ja, also wenn man eine Kuh sieht und man sieht viel Weiss, also wenn sie die Augen weit aufreißt, hat sie Angst, Panik oder ist sie aggressiv. Also das ist dann einfach vom Verhalten her schlechte Sache. Man sollte bei der Kuh praktisch kein Weiss sehen. Aber wenn man Weiss sieht, sollte es Weiss sein und nicht gel. Mhm. Das ist ja wieder eine Sache, wenn es Weiss gel wird, das von der Leber her ein Problem.
Und der Schwanz, der aufsteht oder der anliegt, das genau, zeigt uns auch wieder etwas.
Der Schwanz erzählt uns auch vieles. Also, eine Kuh, eine entspannte Kuh, lässt den Schwanz schön abhängen. Und wenn eine Kuh den Schwanz angezogen hat, dann hat sie Angst. Und wenn eine Kuh den Schwanz leicht lupft, dann hat sie häufig Probleme, dass sie irgendeinen Schmerz hat im Bereich der Gebärmutter. Also man sieht dann auch nach der Geburt, als eine Kuh vielleicht den Schwanz ein bisschen lupft, dann kann das zeigen, dass eine Gebärmutterentzündung im Anmarsch ist. Und es ist alles so bei den Kühen. Also die Kühe sollen sehr sympathisch, weil die machen nicht ein Riesentheater. Man muss sich vielleicht ein bisschen so vorstellen. Auf der linken Seite hier vom Tisch, wenn ich jetzt bei dir draussen schaue, da ist die Kuh gesund und auf dieser Seite da ist die Kuh tot. Und eine Kuh geht nicht von gesund zu tot innerhalb von einer Stunde, sondern der geht über Tage, Wochen. Und die Frage ist alle, wo sehe ich eigentlich, dass die Kuh nicht so zweig ist. Wenn ich da erst nach ein paar Tagen sehe und die Kuh schon da hinten ist, ist das viel schwieriger, um sie wieder zurückzubringen. Wenn sie irgendwann einmal da hinten steht und so schlecht zweig ist, dann sagt sich vielleicht der Bauer, weißt du, jetzt ist es so zu spät, jetzt läuft die Geschichte gerade den Metzger an und dann geht die Kuh in den Schlachthof. Und das ist eigentlich alles schade. Aber der aufmerksame Bauer, der stellt den Hühner schon fest, hey, Achtung, die Kuh ist nur mehr, wie sie gesehen ist. Und dann langt vielleicht auch noch schon Homöopathie, dass man gar nicht irgendwie mit scharfen Medikamenten drehen oder eine kleine Anpassung oder ein bisschen mehr Strau oder ein bisschen mehr Fürsorge. Also Kühe reagieren sehr gut auch auf Schwätzen, auf ruhigen Umgang. Das macht bei einem kranken Tier viel aus. Also, das ist bei uns auch so, oder? Wenn ich denke, ja, Gallus, stell dir mal vor, jetzt hast du heute das dritte Mal gekälbelt und so, ist ein bisschen streng.
Ja, der Gallus kälbelt, ja.
Strenge Geburt gesehen, machst du im Moment einen müden Eindruck, aber da bringen wir her, kommt schon wieder gut. Kühe reagieren auf das, das ist auch messbar. Auch Kälbli, die reagieren auf das. Zuneigung tut auch den Kühen gut, also nicht nur den Menschen. Und das ist ja bei uns genau das Gleiche, wenn es dir nicht gut geht, wenn du nicht so zweig bist, dann willst du ja nicht irgendwann Ort, als in einem Zimmer isoliert wärst und kein Mensch kümmert sich um dich. Und da hat es manchmal auch Bauern, wo vielleicht die Situation ein bisschen falsch einschätzt und eine Kuh, wo genau vielleicht die Zuneigung ein bisschen fehlt. Und wo dann die Kuh separiert von der Herde und aus dem Sichtkontakt nimmt. Und wenn eine Kuh keinen Sichtkontakt mehr hat zu einer Herde, ist das für sie das Brutalste, was es gibt. Also wenn du in der Natur den Herdenanschluss verlierst, dann bist du das Opfer vom Raubtier. Und wenn du weißt, jetzt bin ich das Opfer vom Raubtier, dann wärst du noch mehr gesund. Dann ist für die Art der Tod klar. Und wenn man da einer Kuh so symbolisiert und sagt, jetzt sind wir die hier in einen separaten Raum, sie hat keinen Kontakt mehr zu der Herde, sie fängt an weniger fressen. Und für sie ist dann auch nicht ein Grund, zu sagen, ich will möglichst geschwind wieder gesund werden.
Mhm. Gibt es sonst noch Sachen, die man kann anschauen kann? Also zum Beispiel das Wiederkäuen oder Toren? Ja. Oder,
vielleicht akustisch. Ja. Kannst du vielleicht mal das Mikrofon geschwind haben? Also es gibt verschiedene Geräusche im Kuhstall. Zum Beispiel gibt es da. Oder es gibt da. Und jetzt ist die Frage, welches Geräusch ist besser, oder? Also wenn die Kuh das erste, sehr gut, hast du gesehen. Also, so schwierig ist es eigentlich gar nicht. Also die Kuh, das ist, wenn eine Kuh schießt, dann höre ich geschwind, wenn ich im Stall bin, dann schiessen die eher dünn schießen oder eben dicker. Und eine Kuh, die so dünn schießt, ist nicht gut, oder? Wenn sie dünn schießt, geht dann ein Haufen. Ja, Hühner raus, die noch nicht gut verdaut ist, sind auch schon Kuhsignale. Also der Kot selber, die Farbe vom Kot, ist es eher hellbraun, ist es hellgrün, ist es eher dunkel. Oder zum Beispiel, Wenn jetzt eine Kuh ums Kälber noch ein bisschen dick schießt, wenn sie anfängt, ein bisschen glänzige Stellen im Kot hat, dann sieht man bereits, dann, dass es in eine Stoffwechselstörung hineingehen kann. Also, dass sie dann Milchfieber bekommt. Das sind so kleine Details. Aber ich sage jetzt, das sind jetzt schon ziemlich spitzfindige Signale. Also, es gibt ein Hauptsignal, das für sie, wenn sie mal unterwegs sind und ein bisschen Kühe anschauen, wo für sie auch interessant sein könnte. Zum Beispiel hat die Kuh so ein Warnsignal, wenn sie nichts gefressen hat. Auf der linken Seite von der Kuh ist der Panzer. Also wenn sie von der Kuh in Fahrtrichtung anschaut, links ist der Panzer, rechts sieht man allenfalls das Kälbli. Wenn sie schon ziemlich hochträchtig ist, sieht man manchmal, dass es dort zappelt, das ist dann das Kälbli. Und auf der linken Seite oben geht nach dem Becken, eine Art Tipp bei den Querfortsätzen von der Lendenwirbel, dort in diesem Bereich hat sie so eine Vertiefung und wenn eine Kuh voll gefressen hat, ist sie dort eher rundlich und wenn eine Kuh schon lange nicht mehr gefressen hat, also ich sage jetzt mal 6 bis 8 Stunden oder so, oder vielleicht noch ein bisschen länger, dann gibt sie so wie, ist es eingefallen und dann gibt es so ein bisschen Dreieck, ein bisschen wie ein Warndreieck von der Kuh, dann sieht man selber, dass sie nicht gefressen hat und eine Kuh fresst alle, also alle 2 Stunden tut die Kuh halt wieder fressen und wenn eine Kuh längere Zeit nicht fresst, ist da alle ein Warnsignal, eben, wo man sagt, was ist da los, wieso fresst die Kuh nicht und auf das muss man geschwind reagieren oder eben auch wiederkäuen, hier die dort einmal angestellt, um das zu zählen, kannst du dich noch erinnern, wie viel hat deine Kuh gekaut?
Ich glaube, sie hat etwa, jetzt bin ich nicht mehr sicher, etwas über 50 hat sie gekaut. Und das war, glaube ich, eher die untere Grenze gewesen.
Genau, du kannst ja noch erklären, wie es genau läuft mit dem Kauen. Kannst du dich noch erinnern? Du hast die Beobachtung gemacht.
Ja, sie hat dann gekaut und dann relativ gleichmäßig und dann hat sie aufgehört und dann ist sie vielleicht etwa 5 Sekunden gegangen und dann hat sie wieder angefangen.
Genau, und sie tut zwischendrin ja abschlucken. Und der Panzer macht unten wieder einen neuen Ball parat und dann kommt unten rauf und dann tut sie wieder kauen. Und der Kuh sollte pro Bissen, den sie unten holt, etwa 55 bis 70 Mal kauen. Also du hast dann von dort...
so einmal etwa 3, 4, 5.
Genau, wir sind gerade immer gute Bereiche hineingesehen. Und da hängt ja vor allem damit zusammen, dass eine Kuh einen Panzer hat. Und in dem Panzer unten, das ist wie eine Biogasanlage, dort hat es Bakterien. Und wenn die Bakterien, wenn dort der Bereich übersäuert wird, wenn sie dort unten sauer wird, dann sterben die Bakterien ab und darum muss die Kuh allen Haufen kauen, weil sie dann viel Speichel produziert und im Speichel innen hat sie etwa 1,5% Natriumbicarbonat, also wo tut puffern und dann nachher funktioniert sie gut. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung bei den Kühen. Eine von ganz einfachen Möglichkeiten, die sie alle auch mal beim Spazieren mal ein bisschen kontrollieren und schauen.
Mal ein bisschen schauen, wie lange das Kuh käuet oder wie viel mal das sie käuet. Jetzt, um nicht allzu fest ins Detail zu gehen, aber gibt es ja 2, 3 wichtige Punkte bei der Haltung, wo man darauf schauen muss, wo man ganz einfach kann sagen kann, dass es gut geht?
Die Kuh ist ja gemacht für die Weide und nicht für den Stall. Und wenn man Kühe haltet im Stall, dann müssen wir schauen, dass wir da den Kuh bieten können, im Stall, wo sie auf der Weide hat. Das sind die 6 Freiheiten von der Weide, die sie dort auch im Stall rein will. Das heisst, auf der Weide hat die Kuh Luft, Licht, sie hat Futter, Wasser, sie hat Ruhe, also einen ruhigen Umgang, einen guten Liegeplatz und sie hat Raum, sie hat ein bisschen Distanz zwischen den Kühen und das sollte man ihr auch im Stall rein bieten können. Und wenn ich heute in die Stall komme und wenn ich das Hauptproblem anschaue bei unseren Kühen, dann sollen sie in den allermeisten Fällen haben ein Klauenproblem. Also die Kühe stehen zu viel umeinander in unseren Stall. Und der Haupterfolgsfaktor in einem Stall ist heute der Liegebereich. Wenn man den Tagesrhythmus von einer Kuh anschaut, dann fressen die etwa vielleicht 6 bis 8 Stunden. Fressen. Sie pflegen etwa 2 Stunden Sozialkontakt. Sie müssen je nach Stallsystem etwa 2 Stunden warten, bis gemolken werden. Und den Rest des Tages, 12 bis 14 Stunden, liegen die Kühe, wenn alles rund läuft. Und wir haben viele Kühe, die liegen vielleicht nur 10 oder 9 Stunden. Zum Teil zu Kühe, die liegen noch weniger. Und liegen heisst, all einerseits die Füße werden entlastet, die Klauen trocknen ab, die Gelenke werden entlastet, Unteraufhängung wird entlastet. Wenn die Kuh liegt, tut sie intensiver wiederkauen, tut mehr Speichel produzieren, also besser puffern. Sie tut, wenn sie eine Stunde liegt, statt eine Stunde steht, rund 1 Liter mehr Milch produzieren. Und was vor allem in der Laufstelle ganz entscheidend ist, wenn man einen guten Liegebereich hat, dann gehen die starken, dominanten Kühe geschwinden liegen und dann haben die kleinen, schwachen Kühe endlich einmal Zeit. Oder? Kann man sich ein bisschen vorstellen, Halle 4 und 5 an der Ulma, da muss ich mit einem 1,65 Meter nicht rein, am Freitagabend, am 5, da komme ich nie mehr her. Wenn du nicht 2 Meter gross bist, bist du verloren. Aber umso schöner, wenn die anderen irgendwann einmal zum Weg ausgehen, dann können die kleinen auf. Und das ist das Ziel in der Stelle, dass man mit einem guten Liegebereich die starken, dominanten Kühe ein bisschen zum Liegen bewegen kann, dann können die Schwachen endlich mal sich ein bisschen freier bewegen.
Aber eben, wenn wir uns jetzt hier beklagen und sagen, eben, wir sehen dort Probleme und dort Probleme mit der Tierhaltung, im Vergleich mit dem Ausland geht es ihnen wahrscheinlich sehr gut an, nicht?
Wir sollen an vielen Orten natürlich ein bisschen am Feintuning machen. Also, ich habe das Glück gehabt, dass ich in verschiedenen Ländern Milchviehhaltung ein bisschen gesehen habe. Also, ich denke zum Beispiel an Holland, Dänemark, Deutschland, Österreich, Italien, Israel, Mongolei, Amerika, Kanada, das sind alles Länder, wo ich schon Kühe gesehen habe. Und jedes Mal, wenn ich zurückkomme in die Schweiz, denke ich, wenn ich einmal eine Kuh bin, dann will ich eine Kuh sehen in der Schweiz. Also es geht weltweit keiner Kuh so gut wie der Schweizer Kühe. Wir haben auch nie auf der Welt, das sind Zahlen, das hat man Vergleichswert, wir haben nie auf der Welt so gesunde Milch wie in der Schweiz. Also man kann das messen mit Zollzahlen, wir haben nie so gesunde Uter und entsprechend so gesunde Milch, wie wir sie in der Schweiz haben. Also das zeigt auch, dass die Haltung gut ist. Aber, und das ist für mich die grosse Motivation, wir haben noch unheimlich viel Potenzial, um das Leben der Kühe noch ein bisschen optimieren, ohne einen Haufen Kosten auszulösen.
Und man sollte ja nicht mit Schlechterem vergleichen, sondern noch mit noch Besserem.
Genau, wir müssen besser sein, wir müssen die Besten bleiben auf der Welt und dann bleiben wir auch. Im Gegenteil, wir wären jeden Tag noch ein bisschen besser. Und das ist die grosse Motivation. Und vor allem ist für mich natürlich besonders schön, auch zu spüren, wie die Bauernfamilie selber eine Kühe freut und wie sich die mit den Kühen zusammen eben auch freut, wenn sie noch wieder ein bisschen etwas besser machen können. Und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die eben vor allem, und das ist für mich die grosse Motivation, nicht einen Haufen Geld kostet. Manchmal sind es ganz einfache Sachen. Also ich sage mal, eine der günstigsten Methoden, die es gibt, um das Leben der Kühe zu verbessern, ist beim Stall alle Fenster rausnehmen.
Ja, so einfacher geht es ja eigentlich gerne nicht.
Ja.
Wie reagierst du, wenn Leute Tierschutz fordern in der Schweiz, mehr Tierschutz fordern, aber gleich auf Deutschland gehen, auf Konstanz und billiges Fleisch dort kaufen?
Das tut natürlich schon weh. Es gibt ja all wieder mühsame Diskussionen und man hat manchmal fast ein bisschen den Eindruck, jeder, der ein Tier hält, ist grundsätzlich ein Tierquäler und Verbrecher. Wenn er mehr als ein Tier hat, ist er schon ein Schwerverbrecher. Und das sind Diskussionen, das ist ein bisschen ein Glaubenskrieg. Und da habe ich alle ein bisschen Mühe. Da tut mir ein bisschen weh, da bringt die Situation nicht weiter. Und vor allem, wir haben viele schizophrene und inkonsequente Konsumentinnen und Konsumenten. Die tun sich selber irgendwie neben das Vorgaukeln. Was in der Schweiz gemacht wird, ist nicht optimal. Und wenn sie im Laden rein sind, tun sie sich eben dann wieder total anders verhalten und kaufen eben gleich wieder da, wo am günstigsten ist. Und wir haben ja diese Woche an mehreren Orten da die Diskussion auch geführt über behornte Kühe, hornlose Kühe. Manchmal habe ich den Eindruck, es hat Leute, die wollen gehen in die Schweizer Landwirtschaft, irgendwann Ort in einen Bereich wieder zurückgestoßen, also alles so ein bisschen wie zu Gotthelfs Zeiten, alles schön, wunderbar, aber am Schluss geht man gleich Produkte holen, die am günstigsten sind und es geht einfach nicht. Also am Schluss entscheidet die Gesellschaft ganz allein, wie es läuft in der Schweiz. Jeder Konsument, jede Konsumentin hat es im Griff und angenommen, alle Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten würden konsequent nur noch auf Schweizer Produkte setzen. Das will am meisten auslösen. Das will viel mehr bringen als die Vorwürfe, die wir haben. Aber wir haben so viele Konsumentinnen und Konsumenten, denen ist es total egal, woher, aus welcher Tierhaltung also ihre Produkte kommen. Und da geht ein enormer Druck auf die Schweizer Tierhaltung. Wir haben nie auf der Welt so strenge Tierschutzvorschriften. Und das ist auch richtig so, das ist auch gut. Da tut sich auch niemand irgendwie auflehnen gegen das. Das macht auch Sinn. Wir haben die meisten Tierschutzvorschriften machen Sinn. Wir haben aber auch Tierschutzvorschriften, die nicht sinnvoll sind, aus Sicht von der Kuh nicht. Also das ist eigentlich das, was mich dann ein bisschen beschäftigt. Dass Tierschützer oder die so Gesetze machen, eine Art gar nichts verstehen von Kühen.
Oder dass viele Leute eben auch irgendwie Wasser predigen und selber über Wein trinken. Halt dann,
wie überall auf der Welt.
Das Billige genau. Nachher gehen posten. Jetzt wegen dem Signal von der Kuh, merkt die Kuh auch, dass du zum Beispiel auf sie hingehst und auf sie eingehst? Also ist da auch wenn ein Dialog manchmal? Merkt sie, dass es so jemand kommt, wo...
Nein, ich tue ja nicht... Also ich bin ja nicht ein Tierkommunikator, ich bin ja nicht mit der Kuh schwätzen und ich sage ihr nicht, du Kuh, komm, wie geht's, erzähl mir noch über das und so. Sondern, das, was ich mache, ist einzig und allein. Ich gehe her, die Kühe beobachte und ich gehe auch nicht, in den meisten Fällen geht es nicht um einen einzelnen Kuh, in den meisten Fällen geht es um den ganzen Betrieb, um die ganze Herde. Schaue ein bisschen, was erzählen die Kühe, was haben die jetzt bieten, was kann man allenfalls optimieren, das ist ein bisschen das, was ich mache. Und die Kühe merken schon, dass ein anderer im Stall ist. Aber die tun sich wegen dem nicht anders verhalten. Ich gehe auch alle an her, wenn wir eine Ruhephase haben im Stall, wenn es etwas ruhig ist, dass man einfach ganz entspannt mit dem Bauer zusammen die Kühe mal ein bisschen beobachten und schauen und hören. Und da hat man schon ganz viele Informationen bekommen.
Und wenn du mit den Bauern redest, hast du das Gefühl, du kannst wirklich einmal auch etwas verändern, etwas, einen Anstoß geben? Etwas?
Sehr. Das ist ja das, was ich alle wieder feststelle. Und es ist ja so, dass Bauern tun sich sehr gerne verändern. Bauern sind sehr gerne bereit, um es besser zu machen. Aber Bauern lassen sich nicht gerne verändern. Also wenn ich zu einem Bauern gehe und sage, du musst da und da so machen oder so, dann geht es viel besser. Dann ist das nicht unbedingt der Weg, den ich einschlage. Ich habe viel lieber, wenn ich am Bauern sage, hey, schau jetzt mal deine Kühe an, was denkst du? Was fällt dir auf an deinen Kühen? Und wenn man die Kühe miteinander mal wieder anschaut, dann sieht der Bauer plötzlich Sachen an seinen Kühen, die er vorne gar nicht sieht. Und immer, wenn ich zum Stall ausgehe, muss ich beim Bauern erreicht haben, dass ihm selber wehtut, wenn die Kühe zum Beispiel abliegen oder aufstehen. Wenn er selber sagt, hey, nochmal, das ist nicht normal, wie sich die Kühe hier bei mir verhalten. Die machen ja Sachen, die gar nicht logisch sind, ist mir gar nicht aufgefallen. Und erst dann, wenn er das jeden Tag sieht, dann macht er, dann sagt er, hey, komm nochmal vorbei, ist glaube ich nicht so gut, wir müssen etwas machen. Oder ich sage ihm, hey, geh mal zum anderen schauen, der hat das super gelöst. Und es gibt einen Haufen gute Beispiele, die wir schon haben, sei es Neubau oder Anbauten, auch Anbauenstelle, die wir super optimiert haben, die ganz günstige Lösungen gemacht haben. Und wenn du als Bauer mal bei einem Berufskollegen vorbeischaust, ist das vielleicht ganz anders, als wenn irgendein Theoretiker wie ich vorbeikommt und sagt, hey, mach da und da. Und ich will die Bauern nicht irgendwann neben sie aufschwätzen, ich will die Bauern selber aus eigener Überzeugung neben sie machen lassen. Und nochmal, die Bauern tun sich gerne verändern, aber sie lassen sich nicht gerne verändern.
Also nicht missionieren wollen.
Genau.
Vielleicht noch zum Schluss, bevor wir noch auf dich als Person noch kommen, heute ist noch der Tag vom Milchvieh. Was sollen eigentlich so Tage? Also warum gibt es diese Tage? Da nimmt mich so ein Wunder.
Wir wollen gerne die einzelnen Tierarten während der Olma jeweils ein bisschen speziell präsentieren. Und wir wollen gerne auch ein bisschen die Interessenten von diesen Tierarten an einzelnen Tagen zusammenbringen. Das heisst, wir haben den Tag der Schafe und Ziegen. Da haben wir ein bisschen Wiederkäuer-Freunde an der Olma. Und vor allem die Aussteller, auch, die man speziell dann auszeichnen kann. Und dann haben wir eben den Tag der Milchkühe. Das ist dann der Tag, wo auch alle herkommen, die Bauern, die selber den Vieh züchten, um sich wieder ein bisschen über den aktuellen Stand
zu informieren. Also wegen dem, wo man halt wegen dem dann Tolma
genau, kommt. Also man einfach so ein bisschen Schwerpunkte setzen kann. Mhm.
Jetzt neben den Kontakt mit den Tieren bist du auch extrem aktiv in der Gesellschaft. Du, Juli, ist in einem Chor, hast du gesagt, gell?
Genau, ja. Ich tue noch ein bisschen singen mit Jodlchörli.
Was ist das für eine? Also ein
wir haben vor rund, ist auch etwa 12 Jahre jetzt, ja, bin ich mit einem Arbeitskollegen dort mal bei der Pause sind wir ein bisschen zusammengesessen. Und ich habe hier schon ein bisschen gejodelt. Und er hat dann gesagt, es sei ein paar Kollegen und sie würden eigentlich gerne mal ein bisschen Jodelchörli machen und so. Und ich habe gesagt, hey, finde ich super, mach ich doch neben und so. Und er gesagt, ja, seid etwa 7-8 und so, ich habe schon lange für ein Chörli. Und dann gesagt, ja, möchtet schon ein paar mehr Leute und so. Und haben wir ein bisschen gesucht und so. Und dann haben sie gesagt, kannst du schon mal ein bisschen helfen, ein bisschen am Anfang, bis neben es ist. Ich habe gesagt, ja, gut, komm, dann unterstützen wir. Und dann bin ich dann dazugegangen und dann haben wir dann das Jodelchörli Alpstüblik Abtwil gegründet. Und dann hat sich dann etwa anderthalb Jahre nach der Gründung eine Dirigentin gehabt und die hat dann gesagt, ja, sie haben keine Zeit mehr und so. Und wir sind natürlich so ein Jungs und so ein Unerfahrenes und ein Chörli gesehen, wo sich ein Dirigent noch nicht gross können verdienen damit. Wir sind auf die Suche gegangen nach einem neuen Dirigenten, haben wir dann eben leider kennengefunden und dann hat sie irgendwie gesagt, und jetzt was machen wir, lösen wir das Chörli wieder auf. Und dann haben wir das Gefühl, das ist eigentlich schade, dann hast du noch die glatte Gruppe und dann haben sie gesagt, ja und jetzt wird dirigiert und dann irgendwie haben sie gesagt, ja komm, dann könntest du eigentlich du noch.
Machst du da auch noch.
Und jetzt mache ich halt da dort auch noch. Ja. Und ich einfach, ist eigentlich nur eine Notlösung, mittlerweile ist sie jetzt sind schon etwa 10-jährig, aber ich habe gesagt, schaue ich um und wenn ein anderer kommt, bin ich eben bereit zum Zurückstehen, ich habe da nichts gesucht, aber es hat mich ein bisschen grauen, um gerade wieder zu hören und jetzt sollen wir doch schon über 10 Jahre alt.
Aber singen gibt er auch viel, also das Jodeln?
Ja, singen ist nicht mehr schön. Ich sage all, ich denke es daheim, auch in Gove irgendwie singen, die singen manchmal auch Lieder. Das sind ja nicht Jodelfänge, oder? Es sind jetzt 15, 13, 11, die haben einen anderen Musikstil, den sie bevorzugen. Aber ich tue manchmal daheim die Jodellieder üben. Und wenn ich es am Morgen manchmal höre im Badzimmer, dann singe ich irgendein Lied, ein Jodellied, denke ich mir einmal irgendwie, eben, neben sie ist glaube ich gleich hängen geblieben, habe einmal Freude. Und wenn ich weiss, dass sie singen, dann ist, man singt nie, wenn man schlecht gelaunt ist. Singen heisst alle auch gute Laune. Und man kann auch an einer Jodlerprobe, ich gehe am Donnerstag eine Probe und ich bin gerade jetzt auch einmal so auf die Olme her, bin ich manchmal total, nicht auf, ich sage jetzt nicht auf der Schnorre, ich bin einfach unheimlich müde am Abend. Und dann gehst du noch um 7:30 haben wir mit der Jodlerprobe, also die, die die Jodelstimme machen und dann nachher noch 2 Stunden Vollgas mit dem Chor. Und dann staune ich manchmal selber mehr, wie ich um 10 Uhr wieder zu Weg bin. Auch als Dirigent, das ist ja ein Job, der ziemlich fordert, also wenn man es ein bisschen genau machen will. Aber man kann sich mit Singen schon auch erholen.
Wieder
und das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt.
Also sind dann nicht nur Kuhsignale, sondern sind dann auch Menschensignale, wenn sie singen?
Ja, ich tue, seit ich auf Kuhsignale mehr schaue, schaue ich viel mehr auf Menschensignale. Also das ist schon so, da sieht man natürlich auch ganz viel. Also auch wenn man Schule geht, also wenn die Schüler dann irgendwie so da sitzen. Oder, ja, es gibt dort auch einen Haufen Sachen, die ganz interessant sind.
Eben, du hast Olma, du gibst Interviews, Chor. Dann, früher warst du noch Politiker, gewesen, im Stadtrat von Gossau warst du noch. Gewesen. Schlafen auch noch hin und wieder zwischendurch?
Ja, viel, viel, ja, ja. Also, Schlafen ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges.
Freizeit
tauschen. Auch während der Olma, ich bin die Olma noch keine Sekunde in der Halle 4 und 5 gesehen, nach der Olma gehe ich hin. Einerseits, weil ich müde bin, andererseits wegen der Stimme. Also, ohne Stimme bin ich noch mehr viel wett an der Olma. Und auch sonst, also ich lebe fest von der Stimme, wenn man Schule geht, wenn man Beratung hat, Vorträge oder eben auch an der Olma. Und die Stimme ist für mich ganz wichtig, der gebe ich auch Sorge. Also ich tue sie aufwärme, ich tue auch häufig, wenn ich an der Olma gehe oder dann vor ich anfange zu schwätzen, dann ein bisschen singen, ein bisschen ansummen, als die Stimme dann kommt. Und das ist natürlich nicht ganz gesund, was ich mache an der Olma. Wenn man da so richtig Gas gibt. Und darum ist wichtig, die Stimme schonen und guten Holz sehen, sonst kann man das ganze Pensum nicht machen.
Also eben da beim Moderieren, da schwätzt du dann nonstop?
Ja, es ist ja alles ein bisschen so. Also manchmal, wenn die Zauber ein bisschen langsamer sind, dann muss man ein bisschen geschwinder schwätzen. Und dann haben die Leute aber gleich das Gefühl, sie seien schnell, oder? Weil ein Rennsau kann auch mal einen schlechten Tag haben. Und dann schwätze ich ein bisschen geschwinder und dann fällt er gar nicht so auf.
Machst du eigentlich mit der Stimmzau ein bisschen schneller? Ja, Dolma ist jetzt ist bald vorbei, schon wieder. Was ist dein Fazit?
Wir wollen gar nicht an den traurigen, tristen Gedanken jetzt da denken. Da lassen wir gar nicht gehen aufkommen, dass es noch 2 Tage sind. Also jetzt sind wir noch voll drin.
Also da könnte jetzt noch 3 Wochen weitergehen für dich?
Jetzt hast du mich vielleicht ein bisschen falsch verstanden. Das ist nicht das, was ich will sagen, aber wir gehen bis zu den letzten Sekunden her Vollgas. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch im Stallteam jetzt nicht irgendwie den Eindruck erweckt, hey, wir haben es geschafft, wir haben die wichtigsten Tage gehabt, morgen lassen wir es jetzt einfach ein bisschen ausklingen und am Sonntag ist sowieso Olma schwingend. Wir müssen bis zum letzten Moment Top-Level haben. Am Montagmorgen gehen die Kühe wieder zurück, also wir können nicht loslassen. Für mich ist Olma zwar am Sonntagabend um 6 Uhr offiziell fertig, aber am Montag gehen alle Tiere hin und für mich geht dann bis am nächsten Freitag der Olma noch, weil die Tiere müssen alle daheim gesund ankommen und wenn irgendetwas mit dem Tier nicht gut ist, dann erfahre ich da bis meistens so spätestens am Freitagabend. Also die Olma ist von dort noch nicht fertig.
Noch eine Woche länger Sonntag. Fast.
Genau.
Aber nachher ist dann nicht irgendwie nach dieser intensiven Zeit eine Leere, ein Vakuum.
Es ist natürlich schön, wenn man jetzt schaut, jetzt haben wir hier 9 super Tage. Also wir haben den Alltag einen Haufen Besucherinnen und Besucher, wir haben den Alltag Rambazamba, also natürlich am 4. Jammel, also wir haben sehr, sehr viele Rennsportfreunde jeden Tag an der Olma. Da ist natürlich neben dem, was uns alle miteinander auch motiviert im Stallteam, in der ganzen Rennleitung hier, da macht uns alle Freude, da geht unheimlich viel zurück auch. Also es ist der Mix und irgendwann nach 11 Tagen sage ich mir einmal, ja, ist ich die letzte Olma gesehen? Oder machen wir noch mal eine? Und dann kommt so ein bisschen, nicht eine Leere, aber eine Genugtuung, dass man sagen, hey, es war eine super schöne Zeit gewesen. Dann können wir uns ein bisschen, wieder ein bisschen auf anderes konzentrieren. Und dann irgendwann so nach der Sommerferie kommt dann langsam schon wieder das Fieber. Und da freut man sich dann wieder sehr auf die nächste Olma.
Also du denkst jetzt nicht das Aufhören irgendwie?
Nein, ich denke jetzt, also es ist nicht meine letzte Olma gewesen. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch mache. Es ist ein unheimlich intensiver Job, den man nie machen könnte, wenn man nicht eine Familie hat, die voll dahinter steht. Glücklicherweise ist es mir gelungen, meine Familie mittlerweile auch voll mit dem Virus Olma zu infizieren. Weil sonst wäre es relativ schwierig, wenn die Familie jeden Herbst wieder betteln, können wir nicht jetzt einmal in die Ferien gehen. Alle anderen gehen in die Ferien, du gehst alle Tolmen. Ich tue die Familie möglichst gut integrieren, die tue mich sehr gut unterstützen, sonst würdest du den Job nie machen, weil da ist so viel los, du hast ein bisschen im Vorgeschmack mal bekommen. Also es ist intensiv und so geht es. Und ich überlege mir schon all, wir könnten mal einen möglichen Nachfolger sehen. Und langsam wäre ich auch bereit, um da wieder einem anderen übergeben. Ich könnte wieder neue Ideen einbringen. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ohne diesen Job würde mir etwas fehlen. Im Moment bin ich noch nicht so weit, dass ich sage, ich höre auf. Aber ich mache mir schon Gedanken um meine Nachfolge. Und vor allem denke ich mir immer, ich habe relativ viel aufgebaut an der Olma. Ist jedes Jahr mehr geworden. Der Arm schlucken, der dann da gerade folgt, also da muss übernehmen, den bin ich überhaupt nicht und da macht man mir vielleicht schon noch, gibt mir schon noch ein bisschen zu denken.
Gut, ich denke, wir müssen dir jetzt auch eben noch langsam deine Stimme wieder schonen, dass du morgen wieder kannst moderieren. Aber so zum Schluss, wenn wir jetzt nächstes Mal einer Kuh begegnen, dann nimmt mir schon noch, nicht mir alles, oder ich denke mal, wir sind kein Landwirt. Wie sollen wir uns nach dem heutigen Abend hoffentlich gegenüber einer Kuh verhalten?
Respektvoll. Eine Kuh ist für mich all wieder ein Wesen, das ich mit ganz viel Respekt begegne, überlegt euch mal, was die Kuh macht. Stellt euch mal vor, wie ein Leben ist ohne Kuh. Eine Kuh macht aus Gras, das für uns wertlos ist, hochwertige Produkte, Milch, Fleisch, Rindfleisch, Kalbfleisch. Milch, ich denke dort auch an Schmalz, Käse, Joghurt. Also eine riesige Palette an Produkten, die unser Leben massiv aufwerten. Und grundsätzlich viel Respekt. Ruhig die Kuh anschauen. Das Ohrenspiel beobachten, Kopfhaltung beobachten, hat sie einen geraden Rücken, macht sie einen krummen Rücken. Krummer Rücken heisst Probleme mit den Füßen. Und Bauch aufzuziehen, Schmerzen im Bauch, wo hat sie den Schwanz, wie hat sie geschissen, wie viel man tut sie wiederkäuen. Da haben wir schon mal einen ersten Eindruck, wie es der Kuh geht. Und wir können da noch viel weiter gehen natürlich, es gibt noch ganz, ganz Ziele. Aber das ist mal so ein bisschen, um einfach zu schauen, hey, ist die Kuh zu Weg oder nicht, geht es ihr gut oder nicht. Und dann natürlich auch optisch, hat sie irgendeine Art Verletzungen oder hat sie Schwellungen irgendwie Gelenk oder so. Das sagt dann ziemlich viel auch ein bisschen über die Stallhaltung.
Also, der Wochenende ist ja Föhnwetter und es ist Wanderwetter. Da gehen alle spazieren und ich denke, dass der Ausflug in die Berge, der wird viel, viel schichtiger, als er jemals war und wird das sicher viel länger dauern bei jeder Kuh, die man dann nachher
inspizieren. Also, nächstes Wochenende ist zwar Föhnwetter, aber ist auch noch Olma.
Jetzt habe ich etwas Falsches
gesagt. Und in einer Woche könnt ihr dann schon wandern, aber Samstag, Sonntag also gehen wir jetzt nochmal an die Olma. Könnt ihr auch Kühe anschauen?
Also, diese Wochenende noch nicht wandern, noch nicht Kühe anschauen während dem Wandern, aber dann noch nicht die Woche drauf und das, was wir heute Abend gelernt haben, anwenden. Danke fürs Kommen ins Kaffeehaus. Es war für mich und hoffentlich auch für euch spannend gewesen. Neue Welt für mich. Sensibilisiert werden auf das, wo um uns herum ist und auch bestens unterhalten, Christian Manser. Vielleicht magst du noch ein paar Minuten bleiben und die ein oder andere Frage vom Publikum direkt beantworten, bevor es dann morgen am Morgen am zweitletzten Tag geht von der Olma oder am zweitletzten offenen Tag von der Olma. Merci auch fürs Interesse im Publikum zum Thema Kuhflüsterer. Noch vielleicht eine kurze Vorschau. Nächsten Monat geht es um Bücherschätze. Etwas, wo viele St. Galler zwar schon kennen, aber eigentlich nicht wirklich wissen, was genau ist. Wir bekommen den Einblick über die Handschriften von der Stiftsbibliothek. Und zwar eine, wo man sonst nicht einfach so einfach überkommt. Und nachlesen kann man alle Talks auch im Internet. Auf www.kaffeehaus.sk/pc. Danke vielmals.
Danke vielmals fürs Interesse.